herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Kaya und hier mit mir ist wieder Benny. Tatsächlich Hi. Ohne Michael, weil wir heute nochmal was ganz Neues und Besonderes einleiten. Mhm. Benny, was machen wir gerade?
Ja, es ist so, Michael hatte im Winter letzten Jahres einen Vortrag gehalten bei der letzten Church Convention Tagung zum Thema Ehrenamtskirche. Den haben wir hier mit euch geteilt und wir haben überdurchschnittlich viele Reaktionen erhalten. Und das war, ja, es ist schön zu merken, dass es Resonanz erzeugt. Und das war so einerseits einfach eine Reaktion, ja, wir fanden das gut, danke, war spannend. Aber auch ein paar sehr interessante, auch durchaus kritische Rückfragen. Und wir haben dann gedacht, das nutzen wir, um nochmal auf dieses Thema einzugehen. Jetzt ist Michael heute nicht dabei, aber beim nächsten Mal werden wir ihn wieder heranbitten und ihm ein paar Fragen stellen. Was wir heute aber machen, ist ein Experiment. Nämlich hat ein guter Freund unseres Podcasts, wer, Kaya?
Patrick Tortieras.
Er hat einen Vortrag geschrieben und ihn extra für uns eingesprochen und aufgenommen. Und wir dachten, es ist das Beste, wenn wir den mit euch teilen. Also, im Folgenden hört ihr jetzt eine Antwort von Patrick Tordieras auf den Vortrag von Michael Herbst. Wenn ihr das direkt nacheinander hören wollt, dann empfehlen wir euch Folgendes. Macht jetzt eine Pause, geht zurück zu unserer Folge aus der Staffel 9, Folge 1, hört euch den Vortrag von Michael an und dann kommt hier wieder rein. Und wenn Patrick anfängt zu reden, dann könnt ihr vorspulen auf 23 Minuten in der Zukunft. Und dann beginnt die Kritik von Patrick. Also das als Hinweis am Anfang oder die Rückfragen. Also am Anfang kommt die Würdigung. Vieles greift er auf, wo er sagt, da ist er mit Michael eins. Ist ein bisschen ja, Wiederholung. Und dann kommt er in die Rückfragen. Wenn ihr sagt, ja, mir reicht es, was Patrick da wiedergibt, dann braucht ihr den Vortrag von Michael nicht hören, sondern könnt jetzt einfach durchhören.
Wir wünschen euch viel Spaß und sind gespannt, was es das jetzt noch alles auslöst an weiteren Gedanken dann. Und wir hören uns wieder dann, wenn wir Michael ausquetschen mit all den Fragen, die bei uns noch ankamen.
So machen wir es. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
So nicht. So ganz sang- und klanglos kann das jetzt nicht stehen bleiben. Der Gedanke, den du, Michael, da auf die Bühne wuchtest, ist eigentlich verblüffend einfach und gerade deshalb so unbequem. Raus aus der pfadzentrierten, bitte einmal geistlich rundum versorgen Logik. Schluss mit den stillen Erwartungen, dass die Pfarrpersonen so etwas wie die kirchliche Kombination aus Notarzt, Eventmanager, Lebensdeuterin, Seelenspa und Sakramentsautomat ist. Stattdessen, Gemeinde wird wieder Subjekt. Also nicht Publikum, das am Sonntag brav klatscht, innerlich natürlich nur, und dann nach Hause geht, sondern eine geistliche Gemeinschaft, die handelt, betet, trägt, segnet, ringt und wächst. Die Hauptamtlichen sind dabei nicht die religiösen AlleinunterhalterInnen, sondern eher das, was man im Sport Coach nennen würde. Assistenz, Training, Patenschaft, regelokal vernetzt, mit klarer Verantwortung und getragen vom allgemeinen Priestertum. Nicht der Pfarrer, die Pfarrerin hat's, sondern Christus teilt aus. So entsteht kein kirchlicher Betrieb, der ums Amt kreist, sondern eine lebendige Weggemeinschaft. Mit mehr Schultern, mehr Gaben, mehr Mut. Kurzum, weniger wir konsumieren Kirche, mehr wir sind Kirche. Hoffnungsvoll gesagt, der Leib Christi bekommt wieder Beine. Und ja, wer mit solch einem Titel, lieber Michael, und solchen Thesen um sich wirft, muss damit rechnen, dass es im Publikum nicht nur frommes Nicken gibt, sondern auch ein paar, sagen wir mal, sehr engagierte Zwischenrufe aus der Sakristei. Aber erst einmal nicht sofort mit dem theologischen Schneeball werfen. Erst würdigen, nachdenken, nachvollziehen. Und dann, ja, dann kommen auch meine Fragen. Denn, lieber Michael, so ganz sang- und klanglos lasse ich das jetzt nicht stehen, sonst wird aus Trainer am Ende doch wieder Allesmacher, nur mit besserem Branding. Also, zuerst zu den Stärken des Ansatzes. Der erste Punkt, Ekklesiologisch wird hier die Reformation ernst genommen. Hier hast du einen echten Treffer gelandet, und zwar nicht als Reformationsfeeling für das Jubiläumsjahr, sondern mit ekklesiologischer Klarheit. Kirche ist dort, wo das Evangelium recht verkündet wird und die Sakramente ordnungsgemäß verwaltet werden. Nicht erst dort, wo eine 100% Pfarrstelle im Pfarrhaus residiert und der Schlüssel zum Gemeindesaal sakramental weitergereicht wird. Die Pointe ist reformatorisch schlicht und deshalb auch so befreiend. Wort und Sakrament sind die wesentlichen Zeichen der Kirche. Und alles, was Kirche sichtbar, warm und lebendig macht, nämlich Gebet, Gemeinschaft, Zeugnis, Dienst, sind keine Extras, sondern Ausdruck dieser Mitte. Alles andere gehört in die Kategorie der Adiaphora. Berufe, Gebäude, Finanzierungsmodelle, Organigramme. Wichtig, ja, aber nicht heilsnotwendig. Nicht das Fundament, sondern die Bauweise. Damit wird die Pfarrstellenversorgung auch entthront. Sie bleibt wertvoll, aber sie ist nicht theologisch unaufgehbar. Und das ist mehr als ein Strukturargument, es ist eine geistliche Entgiftung. Denn wenn man ehrlich ist, hat sich in vielen kirchlichen Milieus eine de facto Sakramentalisierung des Pfarramts eingeschlichen. Als wäre Kirche dort wirklich Kirche, wo eine Pfarrperson da ist. Und sonst höchstens eine Art Vorstufe, eine religiöse Warteschleife, bis eben die Pfarrperson kommt. Der Ansatz entgegnet freundlich, aber bestimmt: Nein, Kirche hängt nicht am Dienstgrad, sondern am Evangelium. Nicht am Stellenplan, sondern an Christus. Nicht am Pfarrhaus, sondern am Wort, das trägt. Spitz gesagt, die heilige Kuh Pfarramt wird nicht geschlachtet, keine Sorge, sie darf weiter weiden. Aber sie steigt vom Thron im Allerheiligsten herunter und kommt dahin zurück, wo sie in reformatorischer Perspektive hingehört. In den ganz normalen Stall der Charismen und Gaben. Da steht sie dann neben Predigtgabe, Seelsorgegabe, Gastfreundschaft, Leitung, Musik und merkt, ach so, ich bin auch ein Dienst, schön, dann kann ich ja wieder atmen. Hoffnungsvoll gesprochen, das ist keine Abwertung des Pfarramtes, sondern eine Befreiung der Gemeinde. Denn wenn die Mitte wieder stimmt, wird Kirche plötzlich möglich, auch im Mangel, auch in der Diaspora, auch ohne Vollausstattung. Und vielleicht ist genau das der geistliche Kern. Wir nehmen die Reformation nicht nur als Erinnerung, sondern auch als Betriebsanleitung. Der zweite Punkt, Gemeinde als Subjekt. Schluss mit betreutem Wohnen für Getaufte. Deine Diagnose, Michael, trifft, freundlich gesagt, mitten ins Kirchenherz. Das Bild von der flächendeckenden Betreuung macht die Gemeinde zum Objekt kirchlicher Versorgung, zur geistlichen Pflegeeinrichtung mit Rundumservice. Gottesdienst wird geliefert, Seelsorge wird bestellt, Kasualien kommen mit Expresszustellung und wenn es irgendwo quietscht, ruft man die Pfarrperson als kirchlichen Hausmeisterdienst. Michael, du nennst das zu Recht eine ekklesiologische Häresie. Und selten war ein hartes Wort so heilsam. Denn wer Kirche so denkt, verfehlt nicht nur ein Organisationsmodell, sondern den theologischen Kern. Gemeinde ist nicht das Publikum Gottes, sondern der Leib Christi. Darum dreht der Ansatz die Blickrichtung um und das ist seine große Stärke. Gemeinde als Leib Christi mit vielen Gliedern. Nicht ein Organ macht alles, sondern jedes Glied hat Anteil, Aufgabe, Würde. Kirche ist nicht der Auftritt weniger, sondern das Leben vieler. Allgemeines Priestertum als reale Berufung aller Getauften. Nicht als hübscher Satz in einer Festschrift, sondern als gelebte Praxis. Getaufte sind nicht bloß Empfängerinnen kirchlicher Dienstleistungen, sondern Berufene mit Stimme, Verantwortung und Gabe. Kirche als Teamwork statt One-Woman- oder Man-Show. Die Pfarrperson ist nicht die religiöse Alleinunterhaltung mit angeschlossener Sakramentsverwaltung. Sie ist Teil eines Teams und ihr Dienst ist darauf ausgerichtet, andere in den Dienst zu rufen, zu befähigen und zu begleiten. Das alles ist nicht romantische Ehrenamtsverklärung, sondern praktisch belegbar. Die Fallstudien Bamberg-Gaustadt und Moers-Hochstraß zeigen, dass eine Ehrenamtskirche, in der Hauptamtliche als ErmöglicherInnen und Patinnen agieren, tatsächlich umsetzbar ist. Und zwar nicht nur im Kaffee- und Kuchenbereich, sondern in den zentralen Vollzügen, Gottesdienste, Segenspraxis, Predigt, Konfiarbeit, Leitung. Da wird nicht nur geholfen, da wird getragen. Theologisch lässt sich das als konsequentes Ausschöpfen von Epheser 4 lesen. Hauptamtliche sind nicht Herren über den Glauben, sondern in der starken Formulierung von 2. Korinther 1, 24 Gehilfen der Freude. Sie bereiten die Heiligen zum Dienst vor. Nicht ich mache es für euch, sondern ich helfe euch, dass ihr es könnt. Spitz gesagt, Schluss mit betreutem Wohnen für Getaufte. Kirche ist kein Seniorenheim mit geistlicher Vollpension, sondern eher ein Haushalt, in dem jeder und jeder einen Schlüssel hat und plötzlich merkt, oh, ich gehöre nicht nur dazu, ich bin gemeint. Hoffnungsvoll gesprochen, hier wird etwas freigesetzt, was viele Gemeinden lange vergessen haben. Die Gemeinde hat nicht nur Aufgaben, sie hat Berufung. Und wenn diese Berufung wach wird, entsteht eine andere Atmosphäre, nämlich weniger Konsum und mehr Teilhabe, weniger Erwartungsdruck auf Einzelne, mehr geteilte Verantwortung, weniger der Pfarrer macht's, mehr Christus wirkt durch viele. Ein dritter Punkt ist, wir hören von einem realistischen Umgang mit der Krise. Ressourcennot als Kairos. Statt mit immer neuen Kunstbegriffen zu versuchen, das alte System Pfarrperson überall, Gemeinde als Publikum künstlich zu beatmen, nimmt der Ansatz die Lage erstaunlich nüchtern und gerade darin auch geistlich ernst. Fachkräftemangel, Finanzen, Mitgliederschwund werden nicht nur als Defizitliste gelesen, sondern als gnadenreicher Kairos, als Moment, in dem Gott uns zwingt, noch einmal von der Ekklesia her zu denken und nicht vom Stellenplan. Das ist theologisch plausibel, ja fast biblisch typisch. Krisen sind in der Schrift selten bloß schlechtere Zeiten, sondern Lernräume, manchmal sogar Läuterungsräume. Wüste ist nicht hübsch, aber sie ist oft der Ort, an dem sich klärt, wovon man wirklich lebt. Und genau diese Klärung passiert hier. Der Ansatz benennt die Versuchung, ausschließlich mit schnellem Denken zu reagieren, also schnelle Umverteilung, neue Zuständigkeiten, noch ein Strukturkniff, noch ein Verteilschlüssel und so weiter. Das fühlt sich produktiv an, ist aber manchmal nur ein elegantes Weiterdrehen derselben Grundannahme. Nämlich die Grundannahme, Gemeinde gibt es nur dort, wo eine Pfarrperson zuständig ist. Der Kairos liegt nun darin, genau diese Annahme zu hinterfragen. Nicht wie verteilen wir Pfarrpersonen anders, sondern was ist Kirche und wer ist Gemeinde? Wenn Kirche wirklich dort ist, wo Evangelium erklingt und Glauben Gestalt gewinnt, dann ist die Krise nicht nur Anlass zur Schadensbegrenzung, sondern zur Rückbesinnung. Weg vom Betreuungsmodell hin zum Leib Christi-Modell. Und das ist nicht Sparprogramm, sondern Ekklesiologie und Theologie. Spitz gesagt, wenn Thomas Müller nicht mehr spielt, könnte man entweder panisch versuchen, das Spielfeld größer zu machen und die verbleibenden Profis 90 Minuten lang über einen Kilometer zu jagen. Oder man entdeckt eine alte revolutionäre Wahrheit. Da stehen noch andere Spieler auf dem Platz. Und vielleicht war die Krise genau der Moment, in dem die Mannschaft lernt, dass sie nicht aus einem Star und 10 Zuschauern besteht, sondern aus vielen, die wirklich mitspielen können. Hoffnungsvoll gesprochen, Kairos heißt dann nicht, wir müssen es halt irgendwie schaffen, sondern Gott ruft seine Gemeinde zurück in ihre Berufung. Ein vierter Punkt, was du, Michael, sagst, ist erstaunlich ehrlich und spirituell heilsam. Dein Ansatz benennt ohne Schönfärberei die narzisstische Kränkung, die viele Hauptamtliche trifft, wenn sich das Rollenbild verschiebt. Vom Mr. und Mrs. Kirche, also der Person, an der gefühlt alles hängt, hin zur Assistenzfunktion. Von der ständigen Startaufstellung auf die Trainerbank oder ins Patenamt. Und ja, das tut weh. Nicht nur organisatorisch, sondern existenziell. Denn wer jahrelang gelernt hat, dass Anerkennung, Wirksamkeit und Identität eng an Ich bin zuständig gekoppelt sind, erlebt jede Delegation wie eine kleine Demontage. Aber genau darin liegt die geistliche Chance. Johannes 3,30 ist kein netter Kalendervers für Demutspredigen, Demutspredigten, sondern ein Trainingsplan fürs Herz. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Puh, tief durchatmen. Das bedeutet nicht, Pfarrpersonen sollen sich unsichtbar machen oder das Amt ist egal. Nein, nein, es bedeutet, Christus ist nicht das Add-on zu meinem Dienst. Mein Dienst ist Werkzeug für Christus. Nicht die Pfarrperson muss leuchten, sondern die Gemeinde. Nicht der Hauptamtliche ist das Zentrum, sondern der Leib Christi in seiner ganzen Vielfalt. Spitz gesagt, Kirche ist keine Bühne, auf der die Pfarrperson mit Spotlight steht, während die Gemeinde den Chor der passiven Statistinnen macht. Eher andersrum, die Gemeinde wird zur leuchtenden Stadt auf dem Berg. Und die Pfarrperson lernt, dass ein guter Dienst manchmal so unsichtbar ist wie Hefe im Teig. Nicht spektakulär, aber wirksam. Oder wie dein Satz es auf den Punkt bringt, make them grow and glow, nicht make me shine and survive. Pastoraltheologisch ist das eine wohltuende Revision eines überhöhten Selbstbildes. Weg vom Pastoralhelden und Heldin hin zur geistlichen Leitungsfigur, die andere stark macht. Und spirituell ist es ein echter Übungsweg für Hauptamtliche. Vom Star zum Multiplikator, zur Multiplikatorin. Vom Allesmacher zur Ermöglicherin. Vom Wenn ich ausfalle, fällt alles aus, hinzu, wenn ich zurücktrete, treten andere hervor. Das Evangelium ist hier gnädig radikal. Es sagt nicht, du bist überflüssig, sondern du bist frei. Frei von der Last, die Kirche retten zu müssen, frei, nicht der Heiland zu sein, frei, den Satz zu beten, den viele nur schwer über die Lippen bringen. Es muss nicht um mich gehen. Und wenn das gelingt, ist das nicht Verlust, sondern geistliche Reifung. Und am Ende sogar Entlastung. Die Gemeinde wächst, die Gaben glühen und die Pfarrperson darf wieder das werden, was sie im tiefsten sein soll. Dienerin der Freude. Mein nächster Punkt, missional sinnvoll, vom Casual-Service zur Gemeinschaft. Hier in diesem fünften Punkt der Stärke deines Ansatzes liegt eine der missional stärksten Intuitionen des Ansatzes. Die Kritik an einer punktuellen, kasual orientierten Dienstleistungskirche ist theologisch gut begründbar. Natürlich, Kurzkontakte sind nicht nichts. Kasualien, Segensfeiern, Pop-up-Formate, das alles sind echte Berührungspunkte. Manchmal sind sie sogar der einzige Moment, in dem Menschen Kirche überhaupt noch als freundlich und relevant erleben. Aber Kurzkontakt ist nicht Gemeinschaft. Ein guter Espresso macht wach, ersetzt aber keine Mahlzeit. Und ein einmaliger Segen kann viel bedeuten, nur trägt er nicht automatisch durch die langen, unspektakulären Zeiten des Glaubens, in denen Nachfolge und Jüngerschaft nicht wie ein Event wirken, sondern wie ein Lebensstil. Beten lernen, hoffen lernen, versöhnen lernen, gemeinsam glauben lernen. Der Ansatz setzt deshalb nicht nur auf Kirche, wenn es brennt, sondern auf Kirche, die bleibt. Die vorgeschlagenen Modelle, Hausgemeinden, Tiny House Churches, kleine Einheiten in einer regiolokalen Struktur, fördern genau das. Alltagsnahe, kontextnahe Gemeinschaften, besonders in der Diaspora. Das ist missional sinnvoll, weil Mission nicht zuerst Programm ist, sondern Beziehung. Nicht komm zu unserem Angebot, sondern komm in eine Gemeinschaft, die dich trägt und in der du selbst mittragen lernst. Und genau hier verschiebt sich das Bild von Kirche heilsam. Weg vom Casual-Service hin zu einem Raum, in dem Glaube wurzeln kann. Denn Glaube und Nachfolge entstehen selten durch einen genialen Moment, sondern durch viele kleine wiederkehrende Schritte. Miteinander Bibel lesen, ehrlich beten, füreinander sorgen, gemeinsam feiern, einander korrigieren, sich wieder vertragen. Das ist nicht glamourös, aber es ist das, was Jesus mit seinen Leuten gemacht hat. Gemeinschaft als Schule des Reiches Gottes. Spitz gesagt, der Ansatz empfiehlt, die Kirche nicht nur wie einen Pop-up-Store aufploppen zu lassen. Heute Taufe, morgen Trauung, übermorgen wir schließen wieder wegen Personalmangel, sondern sie auch wieder zu verwurzeln. Eher wie einen Schrebergarten des Evangeliums. Man trifft sich regelmäßig, man gießt, man jätet Unkraut und man teilt die Ernte. Und ja, manchmal streitet man über den Zaun. Aber am Ende wächst etwas, das nicht nur hübsch aussieht, sondern auch trägt. Hoffnungsvoll gesprochen, Kasualien sind Türöffner. Gemeinschaft ist das Haus. Pop-up-Kirche kann ein Startimpuls sein, aber das Evangelium will nicht nur kurz vorbeischauen, es will einziehen. Und genau darum ist dieser Schritt vom Service zur Gemeinschaft nicht nostalgisch, sondern missional hochplausibel. Weil Menschen nicht nur einen Segen brauchen, sondern einen Ort, an dem sie glauben lernen, miteinander. Mein sechster Punkt, strukturell differenziert. Drei Ebenen statt Einheitslösung. Eine echte Stärke deines Ansatzes, lieber Michael, ist seine strukturelle Nüchternheit. Der Ansatz tut nicht so, als könne Ehrenamt einfach alles kompensieren, als wäre die Gemeinde ein geistliches Schweizer Taschenmesser, das im Notfall auch Kirchenrecht, Personalentwicklung und Konfliktmoderation ausklappt. Stattdessen wird sauber unterschieden und damit genau das verhindert, was in Krisenzeiten so oft passiert, nämlich Einheitslösungen für alle und am Ende Überforderung für viele. Hilfreich ist der klare Dreiklang. Lokale Ebene, kleine, mündige Gemeinden, Haushaltung des Glaubens, hier sitzt das Herz. Konkrete Gemeinschaft, Gebet, Wort, gelebte Nachfolge im Alltag. Nicht Kirche als Angebot, sondern Kirche als Lebensraum. Dann die regionale Ebene, multiprofessionelle Teams, Oversight, Ministry, Empowerment. Hier wird das kleine Boot nicht allein aufs Meer geschickt. Regionale Teams bringen Kompetenz, Begleitung, Schulung, Krisenintervention, also genau die Dinge, die man nicht nebenbei erledigt, wenn man eigentlich noch Beruf, Familie und Pflegeverantwortung hat. Und dann überregional. Die überregionale Ebene, Kirchenrecht, Aus- und Weiterbildung. Hier liegt der Rahmen, rechtliche Verhältnisse zu schaffen, Standards, Qualifizierungen, die nicht bei spontanen Bibelteilmomenten endet. Und auch Schutzmechanismen, damit nicht jede Region das Rad neu erfindet und dabei aus Versehen auch noch die Achse verliert. Damit entsteht kein romantisches "Wir machen das jetzt einfach", sondern ein Konzept sinnvoller Arbeitsteilung. Vor Ort eine lebendige Gemeinschaft, regional professionelle Unterstützung, überregional klare Leitplanken und Bildung. Man könnte vielleicht einfacher sagen, Nähe unten, Kompetenz in der Mitte, Verlässlichkeit oben. Und alles idealerweise so verbunden, dass die Ebenen einander nicht im Weg stehen, sondern einander tragen. Vielleicht etwas spitz gesagt, das ist wie ein guter Küchenplan. Vor Ort wird gekocht. Gemeinschaft, Gebet, Alltag. Regional sorgt jemand dafür, dass genügend Zutaten vorhanden sind und niemand am Herd allein kollabiert. Und überregional gibt's Lebensmittelrecht und Kochschule, Kirchenrecht und Weiterbildung, damit nicht jede Hausgruppe irgendwann beschließt, Salmonellen seien auch nur eine kontextuelle Auslegung. Hoffnungsvoll gesprochen, diese Differenzierung ist geistlich klug, weil sie dem Leib Christi-Bild entspricht. Verschiedene Gaben, verschiedene Dienste, verschiedene Ebenen, aber ein Geist, ein Auftrag und ein gemeinsames Leben. So wird die Gemeinde vor Ort nicht klein geredet, aber auch nicht allein gelassen. Und genau das macht das Modell tragfähig. Nicht als Patentlösung, sondern als gut geordnete Zusammenarbeit, in der Mündigkeit wachsen kann, ohne dass Menschen daran zerbrechen. Kritik. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Auch Michael Herbst braucht Kritik. Nicht, weil du, Michael, dich verirrt hättest, sondern weil deine Gedanken so gut sind, dass man sie sonst wie einen Heiligenkalender behandelt. Anschauen, ehrfürchtig nicken, fertig. Und genau da beginnt das Unheil. Kritik ist deshalb keine Respektlosigkeit, sondern eine Form von Liebe zur Sache. Sie sorgt dafür, dass aus einer brillanten These kein theologischer All-Inclusive-Urlaub wird. Einmal Herbst buchen, alles inklusive. Ekklesiologie, Leitung und auch Erweckung. Sondern ein Weg, der auch die müden Knochen, die schiefen Konfisätze und die ganz normalen Gemeinderealitäten aushält. Außerdem gilt eine kirchliche Grundregel: Wer so gern über Mündigkeit predigt, muss sich auch mündig widersprechen lassen. Also, los geht's. Mein erster Kritikpunkt: Überhöhung des Ehrenamts. Von der Unterversorgung zur Selbstüberforderung. Der Ansatz lebt von einer starken Vision und man spürt den geistlichen Atem dahinter. Christen vor Ort sollen Gottesdienste feiern, leiten, predigen, Konfirmanden pädagogisch arbeiten, begleiten, Verantwortung übernehmen und das zunehmend ohne lokale Hauptamtliche. Das hat Charme, ja sogar Erweckliches. Kirche wird nicht mehr geliefert, sie wird gelebt. Der Leib Christi bekommt wieder Muskeln, nicht nur Zuschauerreihen. Aber genau hier liegt die pastorale Sollbruchstelle. Eine starke Vision kann, ungewollt, vom Heilsbild zum Überforderungsprogramm werden. Mindestens drei Risiken drängen sich auf. Erstens, ein unsichtbarer Kompetenzshift, wenn Professionalität umzieht. Viele Aufgaben, die bisher mit einer langen Professionalisierungsstrecke verbunden waren, Studium, Vikariat, Fortbildung, Supervision, Praxisreflexion, wandern nun in den Ehrenamtsbereich. Oft ohne, dass das so benannt wird. Der Text und der Ansatz und dein Vortrag skizziert dafür Qualifizierungsbausteine wie Glaubenskurse, Theologiekurse, praktische Theologie, Predigt- und Gottesdiensttraining. Theologisch ist es plausibel und didaktisch sogar attraktiv. Nur in der Fläche und in verlässlicher Qualität ist das schwer zu realisieren. Nicht, weil Ehrenamtliche zu wenig können, sondern weil solche Kompetenzen nicht nur Wissen sind, sondern Übung, Begleitung, Feedbackkultur, Fehlerfreundlichkeit und schlicht Zeit brauchen. Spitz gesagt, man kann niemandem in drei Modulen beibringen, ein Auto zu fahren und danach sagen, super, jetzt übernimm bitte den Linienbus. Fahrplan hängt im Fahrbüro. Predigt, Seelsorge, Kasualien, Konfliktmoderation, das ist nicht nur Mut, das ist Handwerk und geistliche Verantwortung. Das zweite Risiko, Rollenverdichtung im Alltag. Vom Teammitglied zur Mitpfarrerin ohne Gehalt. Wer in eine durchschnittliche Gemeinde zieht, ist oft ohnehin schon in mehreren Rollen unterwegs. Beruf, Familie, Pflegeverantwortung, Vereinsleben, Gemeindedienst und irgendwo dazwischen noch Schlaf. Der Schritt von Mitarbeiterin im Team zu faktischer Mitpfarrerin ist nicht trivial. Hier droht aus der Befreiung vom Versorgungsmodell eine neue, subtilere Form von Überforderung. Geistlich getarnt, mit dem gefährlichen Satz im Hintergrund, wenn Gott dich ruft, gibt er dir auch Kraft. Ja, aber Gott ruft selten in die Erschöpfung hinein und liefert dann noch eine Excel-Liste mit. Oder anders, aus Priestertum aller Gläubigen wird plötzlich Pfarramt für alle, die nicht schnell genug Nein gesagt haben. Und dann wundert man sich, wenn die Engagierten irgendwann nicht ausbrennen, sondern ausbuchen. Ein drittes Risiko, fehlende Stoppmechanismen. Wer sagt, wann es zu viel ist? Die rege lokale Logik setzt auf Empowerment und Schulung. Das ist gut. Was aber auffällt, die fehlen klaren Stoppmechanismen. Also Kriterien und Verfahren, wann eine Ehrenamtsgemeinde zu viel macht, wann externe Unterstützung verpflichtend ist, wann eine Region nicht nur ermächtigen, sondern auch deeskalieren muss und wann man sagen darf, das ist jetzt nicht Ungeist, das ist Überlastung. Ohne solche Stopps entsteht leicht eine Spiritualität des Durchhaltens. Man feiert die, die alles schaffen und übersieht die, die still aus dem System rutschen. Spitz gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich jemandem das Ruder zutraue oder ob ich ihm sage, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Kapitän. Und der Dampfer heißt Kirchgemeinde. Die Crew sind 5 Leute über 70 und ein Konfi und das Navigationsgerät? Bitten. Der Ansatz will Freiheit und Mündigkeit, das ist gut. Aber Freiheit ohne Grenzen wird zur Last. Deshalb braucht ein Ehrenamtsmodell nicht nur Vision, sondern auch Schutzarchitektur. Qualifizierung, Ja, aber auch Rhythmus, Begleitung, realistische Rollenbilder und vor allem klare Stopps, bevor aus Charisma Pflicht wird. Hoffnungsvoll gesagt, Gott baut seine Kirche nicht dadurch, dass wir die Engagierten als Opfergabe auf den Altar der Strukturreform legen. Gott baut seine Kirche, indem Lasten geteilt werden und indem jemand rechtzeitig sagt, stopp, jetzt tragen wir dich. Das war mein erster Kritikpunkt. Die Überhöhung des Ehrenamts von der Unterversorgung zur Selbstüberforderung. Mein zweiter Kritikpunkt. Das schwierige Ehrenamt zwischen Selbstwert und Aufsichtsratsmentalität. Jetzt, lieber Michael, lass mich noch einen Realitätscheck nachschieben. Nicht als miese Peter, sondern als pastorale Bodenplatte. Ehrenamt ist nicht nur die schöne Seite des allgemeinen Priestertums. Also Gaben entdecken, mutig werden, Verantwortung teilen. Ehrenamt ist auch eine fragile Sozialform. Gerade weil es freiwillig ist. Und weil es freiwillig ist, ist es nie einfach nur Mitarbeit, sondern immer auch Beziehung, Anerkennung, Deutung, Macht und manchmal leider auch Kränkung. Ich erlebe im Ehrenamt ein dauerndes Oszillieren zwischen zwei Polen, die theologisch kaum je vorkommen, praktisch aber ständig auf dem Kirchenflur stehen. Selbstwertprobleme und Aufsichtsratsmentalität. Auf der einen Seite Menschen geben sich hin, investieren Zeit, Herzkompetenz und wenn Rückmeldung ausbleibt oder Entscheidungen oben fallen, kippt das innere Skript schnell in »Wozu bin ich eigentlich gut? Bin ich nur Lückenbüßer?« Bis wieder die Profis da sind. Auf der anderen Seite, wer viel trägt, entwickelt, manchmal ganz unbewusst, die Haltung »Wenn ich schon mache, dann entscheide ich auch.« Und plötzlich wird aus dem Teamgeist eine kirchliche Variante von Vorstandssitzung. Kontrolle, Misstrauen, Kompetenzgerangel. Das ist nicht Bosheit. Das ist oft die Schattenseite unklarer Rollen und unklarer Anerkennung. Und genau hier wundert mich in manchen Erzählungen über Ehrenamtsgemeinden die implizite Romantik. Als würde Ehrenamt einfach laufen, wenn man nur genügend Freiheit ausruft. Die Non-Profit-Forschung ist da ernüchternd. Wo Rollen und Erwartungen verschwimmen, steigt nicht die Mündigkeit, sondern die Reibung. Und zwar besonders an den Bruchstellen zwischen Haupt- und Ehrenamt. Prozesskonflikte, Statuskonflikte, Machtasymmetrien, Unsicherheit darüber, ob man ohne Rücksprache handeln darf oder ob man dafür später einen auf den Deckel bekommt. Spitz formuliert, die Konflikte entstehen oft nicht, weil Leute zu wenig geistlich sind, sondern weil Systeme zu wenig geklärt sind. Darum gehört zur Ehrenamtskirche nicht nur das Wort Empowerment, sondern auch das Wort Klärung. Wer verantwortet was? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wo sind Stopplinien? Und wie sieht ein Feedback- und Lernsystem aus, das nicht beschämt, sondern befähigt? Denn Ehrenamtliche bleiben nicht automatisch, nur weil die Vision stimmt. Sie bleiben eher, wenn sie sich befähigt und zugehörig erleben. Und wenn Training, Einbindung und eine realistische Rahmung die Rolle tragfähig machen. Und hier kommt der Punkt, den ich manchmal zu weich gezeichnet höre. Episkopie oder nenne es Oversight Ministry, Patenamt, Visitationslogik, wie auch immer, ist nicht nur der Cheerleader-Teil der Leitung, also toll, was ihr macht, sondern auch der Teil mit Lenkrad, Bremse und Warnblinkanlage. Es braucht Instanzen, die ermutigen, ja, aber auch prüfen, korrigieren, deeskalieren und im Zweifel sagen können, stopp, das ist nicht nur kreativ, das ist riskant. Es geht nicht darum, charismatische Räume klein zu halten, sondern sie bewohnbar zu machen und zu halten. Die pionierhaften Engländer erzählen gern, wie frei und initiativ Dinge gestartet sind. Und ja, es gibt beeindruckende Freiheit. Aber sobald man genauer hinschaut, sieht man auch die Rückbindung. Missionale Initiativen werden dort bewusst in Aufsicht und Rechenschaft eingebettet. Bis hin zu festen Review-Zyklen und wenn Synoden später rahmend nachschärfen, dann nicht aus Kontrolllust, sondern weil man gemerkt hat, dass es unhealthy patterns of power. Die passieren nicht nur in Sekten, sondern auch in frommen Erfolgsprojekten, wenn niemand mehr widersprechen darf. Spitz gesagt, Ehrenamtskirche funktioniert nicht dadurch, dass man das Amt abschafft, sondern dadurch, dass man Rollen klärt. Da, wo Ehrenamtskirche trägt, mündet es selten in das Votum, Pfarrpersonen sind überflüssig. Es mündet eher in Augenhöhe, eine Reziprozität, in der Ehrenamtliche wirklich frei handeln, gerade weil sie wissen, dass es einen professionell und theologisch verantworteten Resonanzraum gibt, wenn es knirscht. Eine tolle Ehrenamtliche kann autonom agieren, ohne dass bei der hauptamtlichen Person der innere Konkurrenzreflex anspringt. Nicht, weil Kontrolle egal wäre, sondern weil Vertrauen rückgebunden ist. Sie würde sich melden, wenn Kompetenz, Erfahrung oder Profession gebraucht werden. So entsteht Freiheit, die nicht im luftleeren Raum hängt, sondern in Beziehung und Verantwortlichkeit. Und damit sind wir bei einem letzten heiklen Satz. Wir dürfen nicht so tun, als sei solide theologische Qualifikation Luxus. Sie ist im besten Sinn ein Sicherheitsgurt. Nicht gegen die Gemeinde, sondern für die Gemeinde. Damit christologische Mitte, Sakramentsordnung und kirchliche Katholizität nicht zur Privatsache der Lautesten werden. Wer auf Augenhöhe dienen will, muss ja gerade die je eigenen Stärken würdigen. Charismen vor Ort, die Kompetenzen und die Kompetenz, die Dinge auch mal zu prüfen, zu ordnen, zu korrigieren. Sonst wird aus "Wir sind Kirche" unbemerkt "Wir sind unsere eigene Kirche". Hoffnungsvoll gesprochen, wenn man das schwierige Ehrenamt nicht romantisiert, sondern ernst nimmt, dann wird die Vision nicht kleiner, sie wird tragfähiger. Dann ist Ehrenamt nicht der Notnagel einer Personalkrise, sondern der reife Raum einer mündigen Gemeinde. Und Leitung ist nicht der Feind der Freiheit, sondern ihre Schutzarchitektur, damit viele Gaben glühen können, ohne dass Menschen und Gemeinden daran verbrennen. Der Ansatz setzt einen wichtigen Akzent, und zwar zu Recht. Kirchliche Berufe gehören zu den Adiaphora und die Zeichen der Kirche sind Wort und Sakrament. Das ist reformatorisch sauber gedacht und schützt uns davor, aus dem Pfarramt eine sakrale Zauberfigur zu machen. Kirche hängt nicht daran, dass jemand Pfarrperson heißt, sondern dass Christus durch Evangelium und Sakrament seine Gemeinde sammelt. Und doch lauert hier eine typische Nebenwirkung guter Entmythologisierung. Das Amt wird leicht zu funktional gelesen. Hauptamtliche erscheinen dann vor allem als Trainerinnen, Patinnen, Assistenz, wichtig, ja, aber im Tonfall manchmal so, als wären sie im Grunde austauschbare Servicekräfte im System Ehrenamtskirche. Coaching hier, Schulung dort, Kasualvertretung und ein bisschen Konfliktmoderation fertig. So rutscht das öffentliche Amt unbemerkt in die Logik eines höher qualifizierten Ehrenamts. Besser ausgebildet, öfter verfügbar, professioneller, aber im Kern nur die Summe bestimmter Dienstleistungen. Und genau da verliert es seine symbolische, repräsentative und verbindende Rolle. Die öffentlich erkennbare Zusage, dass hier nicht einfach irgendeine Meinung über Gott verhandelt wird, sondern die Verkündigung der einen Kirche, verlässlich, verantwortet, rechenschaftsfähig. Klassische reformatorische Theologie hat deshalb immer beides gehalten. Charisma als Lebensader des Leibes Christi und das öffentliche Amt als Dienst, der die Kirche in ihrer Einheit sichtbar macht. Nicht als Heiligenscheinträger, sondern als öffentliche Gestalt der Verlässlichkeit. Der Ansatz versucht, diese Zeichenfunktion klug zu sichern, etwa durch Patenmodelle und ein Oversight-Ministry, das besucht, schult und theologisch korrigiert. Das ist ein wichtiger Gedanke. Nur in der Praxis kann sehr schnell der Eindruck entstehen, als sei Amt eben doch nur die Summe von Aufgabenpaketen, nicht aber ein kirchenbildender Dienst, der zugleich auch Verbindung stiftet zwischen Gemeinden, zwischen Generationen, zwischen lokaler Praxis und dem größeren Ganzen der Kirche. Humorvoll gesagt, wenn Pfarrpersonen nur noch als Trainerbank wahrgenommen werden, wird zwar viel vorbereitet, aber man vergisst leicht, dass es in der kirchlichen Tradition auch so etwas wie einen Schiedsrichter gibt. Nicht unfehlbar. Wir sind hier nicht in der Champions League der Dogmatik, aber doch mit Trillerpfeife, wenn grobe theologische Fouls passieren. Und manchmal braucht es sogar auch eine Videoassistenzfunktion. Nicht um kleinlich zu sein, sondern damit das Spiel nicht kippt, wenn im Eifer des Gefechts aus Begeisterung Beliebigkeit wird. Die Pointe ist also nicht Amt gegen Charisma, sondern Charisma braucht Räume und Amt braucht Zeichenkraft. Wenn das Amt zur reinen Funktion schrumpft, wird Kirche schnell zu einer Art gut organisierter Kirchensoziologie. Viel Engagement, viele Rollen, viele Settings, aber zu wenig öffentliche Verbindlichkeit. Und genau die wäre evangelisch nicht Luxus, sondern Schutz für die Gemeinde, für die Lehre und am Ende auch für die Ehrenamtlichen selbst, damit sie nicht alles tragen müssen, was eigentlich gemeinsam und öffentlich verantwortet gehört. Komme zu meinem dritten Kritikpunkt. Soziale Selektivität. Wer hat, dem wird gegeben. Die Beispiele Bamberg, Gaustadt und Moers Hochstraße zeigen eindrücklich, Ehrenamtskirche kann funktionieren und zwar richtig gut. Da wird nicht nur mitgeholfen, da wird getragen, geleitet, gestaltet. Und man spürt, hier ist geistliches Leben. Nicht nur Programmpunkt, sondern auch Motor. Aber, und jetzt kommt der realistische Teil, der nicht ganz so fotogen ist. Diese Erfolgsgeschichten sind bei aller Bodenhaftung meist Gemeinden mit einem bestimmten Bodenprofil. Da gibt es mehrere bildungsnahe Personen. Menschen, die theologisch interessiert sind. Belastbare Persönlichkeiten, die auch dann noch freundlich lächeln, wenn die dritte Sitzung länger dauert als die Bergpredigt. Da gibt es schon stabile Strukturen, da gibt es gewisse Freiheitsgrade im Alltag. Kurz, in solchen Kontexten fällt Ehrenamt nicht vom Himmel, aber es landet auf einem Feld, das schon einigermaßen bestellt ist. Die Gefahr kann nun im Folgenden liegen. Zum Beispiel Empowerment für die Starken. Wo bereits Ressourcen, Bildung und Selbstorganisation vorhanden sind, setzt dieser Ansatz einen Turbo. Diese Gemeinden werden innovativ, sichtbar und preisgekrönt. Und zu Recht als Leuchttürme wahrgenommen. Ich will das kritisch anfragen. Empowerment wirkt oft zuerst dort, wo ohnehin schon Ressourcen vorhanden sind. Wer Leute hat, die lesen, moderieren, organisieren, digital kommunizieren und nebenbei noch Kuchen backen können, bekommt durch ein Trainerpfarramt und regionale Unterstützung einen Aufwind. Das Ergebnis? Diese Gemeinden werden innovativ, sichtbar, vielleicht sogar ausgezeichnet. Sie werden zu Leuchttürmen, das ist nicht falsch. Man soll ja Leuchttürme feiern. Nur sollte man nicht vergessen, ein Leuchtturm beleuchtet nicht automatisch jede Bucht. Manchmal blendet er auch, besonders dort, wo man über eine Taschenlampe schon froh wäre. Die Gefahr kann aber auch in der stillen Erosion der Schwachen liegen. In überalteter ländlicher Diaspora, sozial prekären Räumen oder Milieus mit niedriger religiöser Sozialisation fehlen oft genau jene Personen, die ein Ehrenamtsmodell tragen könnten. Hier kann die Kombination aus Hauptamtsabbau und Ehrenamtsidealisierung zu einem beschleunigten Rückzug kirchlicher Präsenz führen. Das alles hört sich so nüchtern an wie ein Bericht ohne Herzschlag. Lasst mich nochmal nachlegen, denn diese Gefahr ist pastoraltheologisch heiklere. In überalterter ländlicher Diaspora, in Milieus mit niedrigen sozialen Sozialisation, in Milieus mit niedriger religiöser Sozialisation fehlen oft genau die Personen, die ein Ehrenamtsmodell tragen können. Da gibt es nicht einen harten Kern von 10 Leuten, die alle stimmen, sondern vielleicht 3, die schon seit Jahren alle stimmen und inzwischen so müde sind, dass selbst der Heilige Geist bei ihnen vorher einen Termin ausmacht. Wenn in solchen Kontexten nun Hauptamtsabbau mit einer Art Ehrenamtsromantik kombiniert wird, also sowas wie, das schafft ihr schon, kann das paradoxerweise zu einem Rückzug führen. Nicht, weil die Menschen nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Da entsteht dann eine theologisch merkwürdige Lage. Man predigt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und organisatorisch klingt es eher wie, kommt her zu mir, alle, die ihr noch Kapazitäten habt. Eine andere Gefahr liegt in einer Zwei-Klassen-Kirche. Aus beidem jetzt vorher genannten kann eine dritte strukturelle Schieflage wachsen, eine Zwei-Klassen-Kirche. Es besteht die Gefahr, auf der einen Seite vital, gut vernetzte, hochqualifizierte Ehrenamtskirchen mit starker regionaler Einbindung zu haben und auf der anderen Seite Gemeinden, die weder klassische Versorgung noch ein tragfähiges Ehrenamtsmodell besitzen, eine Art ekklesiologisches Niemandsland. Nicht mehr Pfarrgemeinde, noch nicht Ehrenamtskirche, sondern irgendwas dazwischen, eine Art kirchlicher Wartesaal ohne Fahrplan. Und das ist nicht nur organisatorisch Problem, sondern auch geistlich. Denn Kirche ist kein Angebot für die Starken, sondern gute Nachricht für die Bedürftigen. Eine Kirche, die nur dort gedeiht, wo ohnehin Kraft da ist, hat ein Evangeliumsproblem. Oder zumindest ein Praxisproblem mit Evangeliumsfolgen. Die Frage lautet dann, wie wird verhindert, dass regiolokal in der Praxis zu regio stark und lokal schwach für ohnehin vulnerable Räume wird? Wie sorgen wir dafür, dass die Kirche nicht dort am hellsten leuchtet, wo sowieso schon die Straßenlaternen stehen, sondern dort, wo es wirklich dunkel ist? Oder anders, wenn das allgemeine Priestertum der Gläubigen ernst gemeint ist, dann muss es auch in Milieus funktionieren, die nicht teamfähig auf Knopfdruck sind. Und wenn es dort nicht von selbst trägt, dann braucht es keine moralische Ermahnung, sondern kluge, solidarische Entscheidungen. Patenschaften, mobile Teams, regionale Stützpunkte. Kurz eine Kirche, die ihre Schwachen nicht empowert, indem sie alleine lässt, sondern indem sie mit ihnen Lasten trägt. Das führt zu meinem vierten Kritikpunkt, Spiritualität der Schwachen. Nicht jeder und jede will sofort empowert werden. Der Ansatz malt ganz im Duktus der Empowerment-Literatur ein großartiges Bild. Gemeinde als mündige, selbsttätige, charismatische, vielfältige Gemeinschaft. Das ist biblisch sauber, das ist leuchtend begründet. Viele Glieder, ein Leib, Zurüstung, Gaben, die sich ergänzen, kein Zuschauerraum. Theologisch ist er stark. Und ehrlich gesagt, es tut gut, wenn Kirche nicht nur als Versorgungssystem beschrieben wird, sondern als lebendiger Organismus. Und doch gibt es eine pastorale Realität, die manchmal quer liegt. Menschen kommen in die Gemeinde nicht nur als latent aktive Potenzialträger, sondern oft als Erschöpfte, Suchende, Traumatisierte, Überforderte. Sie treten nicht ins Kirchenschiff, weil sie gerade Kapazitäten für ein neues Projekt haben, sondern weil ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Und sie hoffen, dass es irgendwo eine Sandbank gibt, auf der sie nicht auch noch Leistung bringen müssen. Hier liegt die Gefahr. Wenn Mündigkeit, Dienst und Gabenentfaltung sehr stark betont werden, kann ungewollt ein unausgesprochener Erwartungshorizont entstehen. Dann wird die Gemeinde zur stillen Bühne für das Ideal. Das Ideal, normal ist, wer mitarbeitet. Und wer das nicht kann, fühlt sich plötzlich wie der Letzte im Sportunterricht, der noch gewählt werden muss. Das Problem ist nicht die Idee der Mündigkeit, die ist evangelisch und befreiend und richtig. Die Schwäche hier liegt darin, dass sich aus einem guten Leitbild schnell ein Normalfall einschleichen kann. Der empowerte Ehrenamtliche als Standardchrist. Und wenn das der Standard wird, geraten die still Leidenden in Gefahr, zum Randphänomen zu werden. Menschen, die nicht unreif sind, sondern schlicht verwundet. Menschen, die nicht träge sind, sondern schlicht müde. Menschen, die nicht unwillig sind, sondern überlastet. Genau hier würde ein zutiefst evangelisches Moment verloren gehen. Kirche ist nicht nur Trainingszentrum, sondern auch Herberge. Nicht nur Werkstatt, sondern auch Hospital. Nicht nur Ort der Zurüstung, sondern auch Zufluchtsort. Ein Raum, in dem man nicht zuerst erklären muss, warum man gerade nicht kann. ein Ort, an dem man im wörtlichsten Sinn sein darf, bevor man tun muss. Spitz gesagt, nicht jeder und jede, der sonntags mit letzter Kraft in die Bank sinkt, ist innerlich bereit für einen MAS Ecclesial Empowerment. Manche wären schon froh über das Zertifikat Anwesenheit bestanden. Und manchmal ist das geistliche Hochleistung. Wer den Gottesdienst gerade so schafft, hat nicht noch eine Gabe entdeckt, sondern kämpft möglicherweise gerade um Atem. Oder um das Bild freundlich zu überzeichnen, manche brauchen nicht gabenorientierte Teamfindung, sondern Einführung in Psalm 23 im Liegestuhl. Nicht Mentoring zur Leitungsverantwortung, sondern du darfst heute einfach getragen werden. Nicht Servant Leadership, sondern hier ist Wasser, hier ist Brot, hier ist Segen, setz dich. Pastoraltheologisch heißt das, eine Kirche, die auf Mündigkeit setzt, muss zugleich eine Spiritualität der Schwachen kultivieren. Nicht als Ausnahme, sondern als Teil ihres Selbstverständnisses. Sonst wird aus dem Evangelium der Freiheit eine neue, gut gemeinte Frommheitsnorm. Du bist willkommen, aber am besten mit Einsatzbereitschaft. Evangelischer wäre, du bist willkommen. Punkt. Und wenn du irgendwann wieder Kraft findest, werden wir deine Gaben gerne mit dir entdecken. Aber bis dahin gilt Herberge vor Trainingsplan, Hospital vor To-Do-Liste. Kommen wir zu meinem fünften Kritikpunkt. Die Vision der Tiny House Churches, Hausgemeinden und kleinen Einheiten ist, zugegeben, ziemlich verführerisch. Klein, beweglich, überschaubar, kontextnah. Kirche ohne Schwerfälligkeit, ohne endlose Gremien, ohne das Gefühl, man müsse zuerst drei Formulare ausfüllen, bevor man beten darf. Man sieht es direkt vor sich, ein Wohnzimmer, ein Tisch, Brot, Bibel, ein paar ehrliche Menschen. Und plötzlich ist da wieder Wärme. Missional und missionarisch ist das attraktiv, weil Nähe entsteht und Schwellen sinken. Und genau deshalb wird die Frage dringlicher, die missionstheologisch spätestens seit den 1950er Jahren wie ein Basslauf unter allen Erneuerungsbewegungen mitläuft. Wie bleibt das Kleine verbunden mit dem Ganzen? Denn je stärker kirchliches Leben in viele kleine, teilweise recht autonome Settings wandert, desto mehr klopfen die großen Fragen an die Tür, freundlich aber hartnäckig. Wie bleibt denn Lehre anschlussfähig an das Ganze? Also, wie ist unser Tiny House noch Teil des größeren Hauses? Oder bauen wir gerade eine charmante Schrebergartenkolonie, in der jede Laube ihre eigene Dogmatik grillt? Wie wird Katechese und theologische Vertiefung gesichert, jenseits spontaner Bibelteilenmomente? Bibelteilen ist wunderbar, aber wenn es bei was bedeutet der Vers für dich stehen bleibt, kann man christlich sehr bewegt sein und theologisch trotzdem im Flachwasser panschen. Die Frage ist, wer sorgt dafür, dass aus geistlichen Aha-Momenten auch tragfähige Urteilsfähigkeit wächst? Oder wie werden Konflikte geregelt? Und zwar nicht nur die kleinen, sondern die großen. Abendmahlsverständnis, Inklusion, ethische Fragen, Umgang mit Bibel und Tradition. Denn spätestens, wenn zwei Tiny Houses im selben Ort sehr unterschiedliche Antworten geben, wird aus Kontext Nähe schnell ein Kontext Kuddelmuddel. Michael, du selbst deutest an, dass die Patenfunktion unter anderem genau hier liegt. Paten sollen als kritisches Gegenüber in theologischen Fragen agieren, damit Gemeinden auf evangelischem Kurs bleiben. Das ist klug gedacht und pastoraltheologisch durchaus elegant. Nicht Kontrolle von oben, sondern Begleitung mit Rückbindung. Nur genau an dieser Stelle steckt eine Voraussetzung im Modell, die man nicht einfach mitbeten kann. Denn damit Paten diese Rolle wirklich erfüllen, müssen sie regelmäßig und verlässlich präsent sein, theologisch klar sein, theologisch, dialogisch auftreten können. Und ganz entscheidend, die Gemeinden müssen diese Rückmeldung auch wollen. Denn Hand aufs Herz, eine Hausgemeinde, die gerade richtig schön läuft, reagiert auf Korrektur von außen manchmal ähnlich wie jemand, der im Tiny House endlich Ordnung hat. Und dann kommt die Schwiegermutter mit Verbesserungsvorschlägen. Man versteht das Argument, aber innerlich denkt man, danke, wir hatten nicht gefragt. Damit das nicht in eine stille Entkopplung kippt, bräuchte es außerdem ein klares Verfahren. Was passiert, wenn Divergenzen hartnäckig werden? Also nicht nur die Frage, wer sagt was, sondern wer entscheidet wie, mit welcher Legitimation und welchen Konsequenzen? Sonst bleibt am Ende nur die stille Logik, wer nicht einverstanden ist, gründet das nächste Tiny House zwei Straßen weiter. Und plötzlich hat man nicht viele lebendige Formen, sondern eine Zersplitterung, die man erst merkt, wenn man versucht, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Die Gefahr ist real. Viele kleine lebendige Gemeinden können sehr unterschiedliche, teilweise widersprüchliche Glaubensstile ausprägen, die sich nur noch lose auf einen gemeinsamen Rahmen beziehen. Dann wird aus Vielfalt nicht Reichtum, sondern Beliebigkeit. Und aus Kontextualität wird ein Patchwork, das theologisch nicht mehr zusammenfindet. Theologisch gesprochen, die Balance zwischen Kontextualität in der lokalen Gestalt und der Katholizität, also der Gemeinsamkeit im Ganzen der einen Kirche, ist im Ansatz noch nicht wirklich durchbuchstabiert. Tiny Houses sind großartig, aber auch Tiny Houses brauchen ein Fundament, das nicht bei jedem Wetter nachgibt. Eine Statik, die trägt, einen Bauplan, der sie erkennbar zum selben Dorf gehören lässt. Hoffnungsvoll gesagt, es wäre schade, wenn aus lauter kleinen Feuern am Ende kein Lagerfeuer wird, sondern ein Feld voller Grillstellen, auf denen jeder sein eigenes Würstchen brät und Gemeinschaft nur noch aus der Ferne wirkt. Kirche darf klein werden, sie darf beweglich werden, sie darf kontextnah werden, aber sie muss dabei katholisch bleiben, also verbunden, gemeinsam, erkennbar, eine. Nicht, weil Uniformität schön ist, sondern weil das Evangelium größer ist als mein Wohnzimmer. Ich komme zur Gesamtschau. Lieber Michael, wenn man deinen Ansatz ernst nimmt, und das tue ich, da muss man ihn nicht kleinreden, aber man darf ihn auch nicht wie ein Wundermittel behandeln. Das alles heilt, nur weil es regiolokal und empowernd klingt. Darum bündeln sich meine kritischen Anfragen im Grunde in einigen Gefahrlinien nicht als Abrissbirne, sondern eher als Sicherheitscheck vor der nächsten Ausfahrt. Es gibt eine Gefahrenlinie rund um die Anthropologie. Also es besteht die Gefahr, dass wir vielleicht ungewollt ein Idealbild des fitten Ehrenamtlichen produzieren. Der Mensch, der Zeit hat, Kraft hat, Teamfähigkeit hat und am besten noch Spaß an Protokollen und Sitzungen. Nur, viele kommen nicht als Ressourcenpaket, sondern als erschöpfte Seele. Und wer müde ist, sollte in der Kirche nicht zuerst das Gefühl haben, er sei noch nicht mündig genug, sondern hier darfst du atmen. Es gibt eine Gefahrlinie rund um die Ekklesiologie. Zwischen Amt und Charisma bleibt eine Spannung bestehen, die nach Klärung ruft. Wenn das Kleine wächst, wird die Frage nach Lehre, Einheit und Katholizität brennender. Wie bleibt das Wohnzimmer mit dem großen Haus verbunden? Ohne tragfähige Leitplanken droht aus der Vielfalt still eine Fragmentierung. Gut gemeint, aber theologisch teuer. Eine dritte Gefahrenlinie ist rund um das Sozialethische. Empowerment wirkt besonders stark, wo bereits Ressourcen vorhanden sind. Das kann soziale und bildungsbezogene Ungleichheiten zwischen Gemeinden verstärken. Die Starken bekommen Turbo, die Schwachen Appelle. Wenn das passiert, wird das Regio-Lokal schnell Regio-stark und Lokal-schwach. Und das wäre pastoral wie evangelisch eine Schieflage. Eine vierte Gefahrenlinie ist eine poimenische Gefahrenlinie, also eine seelsorgliche. Die Spiritualität der Schwachen und Erschöpften scheint manchmal zu wenig mitbedacht zu sein. Die Kirche ist nicht nur Trainingszentrum, sondern auch ein Krankenhaus. Wer am Sonntag mit letzter Kraft auf die Bank sinkt, braucht manchmal nicht das nächste Engagementgespräch, sondern einen guten Kaffee. Und jetzt das Wichtigste, das sind keine zwingenden Folgen alles deines Ansatzes. Das sind Gefahrenlinien, Stellen, an denen ein gutes Modell kippen kann, wenn man es nicht bewusst absichert. Anders gesagt, hier reden wir nicht über das Schiff sinkt, sondern wo müssen wir dringend Schotten einziehen. wo braucht es Rettungsboote, wo braucht es ein Navigationssystem für Nebel? Denn man kann diese Risiken abfedern, wenn man sie nicht wegmoderiert, sondern einbaut. Schutzräume für Überlastete, robuste Bildungskonzepte, sozialräumliche Sensibilität und vieles andere. Vielleicht sind wir, lieber Michael, gar nicht so weit auseinander. Du willst weg von der pfadzentrierten Betreuungslogik, ich auch. Du willst die Gemeinde als Subjekt, ich auch. Ich möchte nur, dass wir dabei die Müden nicht verlieren, die Schwachen nicht beschämen, die Einheit nicht zerfasern lassen und die Krise nicht nur als Chance deuten, sondern auch vielleicht als Einladung zur Buße im tieferen Sinn. Oder, in einem letzten Bild, dein Ansatz baut ein chancenreiches Schiff. Ehrenamtskirche mit assistierenden Hauptamtlichen. Meine Fragen lauten nicht, das ist ein Boot ohne Boden. Sie sagen, das ist ein Boot, das auf offene See will. Und genau deshalb braucht es solide Schotten, klare Kanten und genug Rettungswesten. Dann könnte daraus tatsächlich eine gemeinsame Richtung werden. Mutig fahren und zugleich evangelisch verantwortet steuern. Lass uns darüber im Gespräch bleiben.